qu'est-ce que c'est? Attaque, attaque. Tout le monde raconte. Attaque, attaque. The people of Seattle. Attaque, attaque. Ciao, Manu, ciao. Que corazón, mi corazón.
Que corazón, mi corazón. Que corazón, mi corazón.
Que
corazón,
mi
corazón.
What time is it?
Que corazón, mi corazón.
5:12?
Que corazón, mi corazón.
5:12?
Que corazón, mi corazón.
12:11?
Que corazón, mi corazón.
10:10?
Que corazón.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Dies ist die Sendung von Radio Attac im Monat September auf Radio Korax
95,9.
Genau.
Im Studio sind
wieder die Silke
und die Ingeborg. Norbert kann leider nicht dabei sein. Er hat ein Bein gebrochen und kann die vielen Stufen zum Studio nicht hinaufklettern.
Dann wünschen wir noch gute Besserung. So, welche Themen haben wir denn heute, Ingeborg?
Ja, Silke, du berichtest über Afghanistan und zwar nicht nur über den Krieg, sondern über die gesamte Geschichte, die politische und soziale Geschichte. Und dann machst du eine kurze Bewertung der Kriegssituation und der Nachkriegssituation.
Und natürlich erinnern wir an den 20. Jahrestag, an den 11. September 2001, an die Terroranschläge,
die der Ausgangspunkt für den Krieg auch in Syrien waren. Und
dann hatte Ingeborg einen interessanten Beitrag über ein
Willy Brandt Report, das ist der Nord-Süd-Report aus dem Jahr 1980, der auch heute aktuell ist, da er von einer multipolaren Weltsituation ausgeht und gegen Krieg und Gewalt eine gemeinsame Ordnung aller Staaten fordert.
So, und zum Schluss erinnern wir an einen ganz berühmten Griechen.
Mikis Theodorakis, bekannt durch den Sirtaki-Tanz von Sorbas und natürlich viele andere Lieder von ihm. Wir werden auch eine Musik von ihm bringen.
Genau. Wir berichten über Afghanistan. Bevor wir zu Einschätzungen der aktuellen Lage kommen, etwas zur Geschichte von Afghanistan. Ich habe mich dafür auf Wikipedia bezogen und aus unterschiedlichen Abschnitten Inhalte zusammengefasst. Geografisch gesehen liegt Afghanistan an der Schnittstelle von Südasien, Zentralasien und Vorderasien, der an Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, die Volksrepublik China und Pakistan grenzt. 3/4 des Landes bestehen aus schwer zugänglichen Gebirgsregionen. In Afghanistan gibt es Kohle, Kupfer, Eisenerz, Lithium, Uran, Metalle der seltenen Erden, Chromit, Gold, Zink, Talg, Baryt, Schwefel, Blei, Marmor, Schmuckstein, Erdgas, Erdöl und weitere Rohstoffe. Nun ein kurzer geschichtlicher Abriss. In der Antike gehörte das Gebiet des heutigen Afghanistan zum Persenreich. Später entstand ein griechisch-baktrisches Königreich, das von den Nachfolgern Alexanders des Großen regiert wurde. Die Geschichte des modernen Afghanistan ist unzertrennlich mit der nationalen Geschichte der Paschtunen verbunden. Der Paschtune Ahmad Shah Durrani gründete im Jahr 1747 im Osten ein selbstständiges paschtunisches Königreich, das als Vorgänger des modernen Staates Afghanistans betrachtet werden kann. Dieses Reich zerbrach später an inneren Streitigkeiten und Einmischungen von außen. In Afghanistan kollidierten russische und britische Kolonialinteressen. Um Russland zuvorzukommen, sollte Afghanistan erobert und als Teil des britischen Weltreiches an das spätere Britisch-Indien angegliedert werden. In der Zeit zwischen 1839 und 1919 gab es 3 anglo-afghanische Kriege. Der erste endete mit einer herben Niederlage für die Briten. Der zweite war für die Eroberer erfolgreich. Der dritte Anglo-Afghanische Krieg 1919, ein letzter Versuch Afghanistans, sich von den britischen Kolonialbestrebungen zu befreien, führte schließlich durch geschicktes Verhandeln der afghanischen Diplomaten am 8. August 1919 zur Anerkennung Afghanistans als souveräner und unabhängiger Staat durch Großbritannien. Somit hatte Afghanistan nach mehr als 60 Jahren britischer Vorherrschaft seine volle Unabhängigkeit erlangt, während ein großer Teil der Gebiete, wie Teile der pakistanischen Nordwestprovinz, an Briten verloren ging und später dem Staat Pakistan zugesprochen wurde. Seit 1933 bestand ein konstitutionelles Königreich. Zahir Shah läutete eine demokratische Wende in Afghanistan ein. Unter seiner Herrschaft wurden unter anderem Wahlen, ein Zweikammerparlament, die Emanzipation der Frauen bis hin zum Frauenwahlrecht, eine Modernisierung der Infrastruktur und Pressefreiheit etabliert. Zahirs fortschrittliche und westliche Politik war jedoch nicht unumstritten unter der afghanischen Bevölkerung. 1973 stürzte Mohammed Daoud das Königshaus und rief die Republik aus. Nach Daouds Sturz 1987 in der Sauerrevolution übernahm die von Mohammed Taraki geführte kommunistisch geprägte Demokratische Volkspartei Afghanistans die Macht in Kabul und rief die Demokratische Republik Afghanistan aus. Diese versuchte mit sowjetischer Unterstützung eine gesellschaftliche Umgestaltung, zum Beispiel eine Alphabetisierung der Landbevölkerung, Selbstständigkeit, Freiheit und Schulbildung der Frauen oder Enteignungen zur Bodenreform voranzutreiben. Dies stieß in einigen Regionen auf militärischen Widerstand. Insbesondere die forcierte Säkularisierung sowie die Entmachtung und teilweise Ermordung der Oberschicht führten schnell zu einem breiten Widerstand der Bevölkerung. Es gründeten sich in dieser Zeit rund 30 islamistische Mujahideen-Gruppen. Mit der Ermordung des Ministerpräsidenten Tariq im September 1979 übernahm Hafizullah Amin die Macht und versuchte, den Widerstand niederzuschlagen. In der Folge eskalierte der Bürgerkrieg, der bald von der CIA unterstützt und finanziert wurde. Mit dem Einmarsch sowjetischer Truppen im Dezember 1979 entwickelte sich der Bürgerkrieg zu einem 10-jährigen Stellvertreterkrieg zwischen sowjetischer Besatzungsmacht und den von den Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien und Pakistan unterstützten islamischen Guerillas, den Mujahideen. Der Kampf gegen die sowjetischen Invasoren und die kommunistische Regierung wurde insbesondere von einer Allianz aus 7 islamischen Parteien geführt, die ihren gemeinsamen Generalstab in Pakistan hatten und untereinander zerstritten waren. Die Anführer dieser Parteien wurden von der westlichen Presse auch Warlords genannt. Eine Wende in dem andauernden Konflikt kam erst 1985 mit der Wahl von Michail Gorbatschow zum neuen Generalsekretär der KPdSU, der mit dem Versprechen angetreten war, den Krieg in Afghanistan zu beenden. Am 15. Februar 1989 war der Abzug beendet. Afghanistan hatte über 1 Million Tote zu beklagen. Nach dem Abzug der russischen Truppen kam es zum Bürgerkrieg zwischen den verschiedenen Mujahideen-Gruppierungen. 1994 traten die Taliban in der südlichen Stadt Kandahar erstmals in Erscheinung. Die Taliban-Bewegung stammte ursprünglich aus religiösen Schulen für afghanische Flüchtlinge in Pakistan. Die Taliban setzten in den von ihnen kontrollierten Gebieten ihre politische und juristische Interpretation des Islam durch. Die Frauen, also die Hälfte der Bevölkerung, lebten quasi unter Hausarrest. Nach einem Bericht der Vereinten Nationen begingen die Taliban systematische Massaker unter der Zivilbevölkerung. Al-Qaida, dessen Gründer und Anführer Osama bin Laden war, war ebenfalls an Gräueltaten gegen die afghanische Zivilbevölkerung beteiligt. Ahmad Shah Massoud, der auch die Vereinte Front gegen die Taliban mitgegründet hat, blieb der einzige Kommandeur, der sein Gebiet erfolgreich gegen Taliban verteidigen konnte. Beide waren Befehlshaber der Mujahideen im Krieg gegen die sowjetischen Invasoren und die kommunistische Regierung. Das habe ich beim Durcharbeiten der vielen Artikel herausgelesen. Auch habe ich gemerkt, dass es nicht so einfach ist, sich ein Bild von diesem Land und den Menschen dort zu machen. Sichtbar wird aber auch, dass dieses Land seit der Kolonialisierung mit kurzen Ausnahmen, von anderen Staaten besetzt war, von Bürgerkrieg und Stellvertreterkrieg gezeichnet und zerrissen ist. Es gab einige Ansätze der Demokratisierung und Gleichberechtigung, aber eben unter den Bedingungen vor Ort und nicht nach westlichen Maßstäben. Das sollte ein kurzer Abriss zu Afghanistan sein, bevor wir zum nächsten Beitrag kommen. Das hilft vielleicht bei der Bewertung der aktuellen Ereignisse. Doch zuvor hören wir eine Ballade von Theodor Fontane aus einer Monitorsendung vom 8.11.2001.
Nicht nur die große Sowjetunion hat das kleine Afghanistan nicht besiegen können, auch das mächtige englische Königreich nicht, das 3 Kriege in Afghanistan führte. Über einen dieser englischen Kriege in Afghanistan schrieb Theodor Fontane ein Gedicht. Es liest Otto Sander.
Theodor Fontane, das Trauerspiel von Afghanistan. Der Schnee leis stäubend vom Himmel fällt, ein Reiter vor Jalalabad hält. Wer da? Ein britischer Reitersmann, bringe Botschaft aus Afghanistan. Afghanistan. Er sprach es so matt. Es umdrängt den Reiter die halbe Stadt. Sir Robert Sale, der Kommandant, hebt ihn vom Rosse mit eigener Hand. Sie führen ins steinerne Wachthaus ihn. Sie setzen ihn nieder an den Kamin. Wie wärmt ihn das Feuer, wie labt ihn das Licht. Er atmet hoch auf und dankt und spricht. Wir waren 13.000 Mann. Von Kabul unser Zug begann. Soldaten, Führer, Weib und Kind erstarrt, erschlagen, verraten sind. Zersprengt ist unser ganzes Heer. Was lebt, irrt draußen in Nacht umher. Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt. Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt. Sir Robert stieg auf den Festungswall. Offiziere, Soldaten folgten ihm all. Sir Robert sprach, der Schnee fällt dicht. Die uns suchen, sie können uns finden nicht. Sie irren wie Blinde und sind uns so nah. So lasst sie's hören, dass wir sind da. Stimmt an ein Lied von Heimat und Haus, Trompeter blast in die Nacht hinaus. Sie bliesen die Nacht und über den Tag, laut, wie nur die Liebe rufen mag. Sie bliesen, es kam die zweite Nacht. Umsonst, dass ihr ruft, umsonst, dass ihr wacht. Die hören sollen, die hören nicht mehr. Vernichtet ist das ganze Heer. Mit 13.000 der Zug begann, einer kam heim aus Afghanistan. Theodor Fontane, das Trauerspiel von Afghanistan, geschrieben 1859.
Wir erinnern an die Terroranschläge vom 11. September 2001, die Rechtfertigung und der Beginn des sogenannten Krieg gegen den Terror waren. Auch hier ein kurzer Abriss, da es vielleicht jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die darüber nicht allzu viel wissen. Auch hier verwende ich Wikipedia. Die Terroranschläge am 11. September 2001 waren 4 koordinierte Flugzeugentführungen mit nachfolgenden Selbstmordattentaten auf symbolträchtige zivile und militärische Gebäude in den Vereinigten Staaten von Amerika. Am Morgen des 11. September entführten die Terroristen 4 Passagierflugzeuge. Um 8.46 Uhr Ortszeit wurde zunächst American Airlines Flug 11 in den Nordturm der Zwillingstürme des World Trade Centers in New York City manövriert. Der um 9.03 Uhr nachfolgende Einschlag von Flug 175 in den Südturm der Twin Towers wurde bereits weltweit live im TV gesendet. Aufgrund erheblicher Gebäudestrukturschäden kollabierten beide Wolkenkratzer im Laufe der folgenden anderthalb Stunden komplett. Am späten Nachmittag des 11. September stürzte schließlich WTC-7 ein. Der Kollaps des 186 Meter hohen Bürogebäudes steht im Mittelpunkt zahlreicher Verschwörungstheorien zum 11. September 2001. 9.37 Uhr steuerte Flug 77 ins Pentagon, den Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums bei Washington D.C. Der zuletzt gekaperte Flug 9-3 wurde nach Kämpfen mit Passagieren vom Piloten der Entführer bei Thanksville im US-Bundesstaat Pennsylvania um 10.03 Uhr zum Absturz gebracht und verpasste als einziges der vier entführten Flugzeuge das anvisierte Ziel. Die als terroristischer Massenmord eingestuften Anschläge forderten 2.996 Menschenleben aus 92 Ländern. Unmittelbar nach den Anschlägen programmierte US-Präsident George W. Bush einen War of Terror. Im Zuge der Militäroperation Enduring Freedom begann am 7. Oktober 2001 der Krieg in Afghanistan mit dem Ziel, die seit 1996 herrschende Taliban-Regierung zu stürzen und Al-Qaida zu bekämpfen. Der am 14. September 2001 in den USA ausgerufene Ausnahmezustand ist weiterhin in Kraft. 20 Jahre später. Ex-Präsident Trump hatte mit den Taliban vereinbart, dass die US-Truppen Afghanistan bis zum 1. Mai 2021 verlassen. Sein Nachfolger Biden lässt den Termin verstreichen und hat nun ein neues, symbolträchtiges Datum gewählt, den 11. September. Die Anschläge vom 11. September 2001, für die das Terrornetz Al-Qaida verantwortlich gemacht wird, hatten den Einmarsch der US-geführten Truppen in Afghanistan ausgelöst. Der internationale Militäreinsatz führte zum Sturz des Taliban-Regimes. Es hatte sich geweigert, Al-Qaida-Chef Osama bin Laden auszuliefern. So bei tagesschau.de am 14.04.2021 zu lesen. Und jetzt?
Zurückgeblieben in der Dystopie. Von Emran Ferros. Verantwortlich Redaktion. Die Evakuierungsaktionen in Kabul sind vorbei. Der letzte US-Soldat hat Afghanistan verlassen. Viele Menschen ließ man trotzdem zurück. Der Afghanistan-Abzug des Westens war womöglich die größte Schande der letzten Jahrzehnte. Und sie wird Berlin und Washington noch lange verfolgen.
So beginnt ein Beitrag von Emran Ferros vom 4. September auf den Nachdenkseiten. Nach dem Abzug der ausländischen Truppen haben die Taliban die Macht übernommen und eine Übergangsregierung präsentiert. Ausgerechnet in Ramstein finden in Deutschland Gespräche zur Lage am Hindukusch statt. Ramstein, wir berichten immer wieder, ist das Drehkreuz des US-Drohnenkrieges auch in Afghanistan. Von hier aus starten Waffenlieferungen in den Nahen und Mittleren Osten. Wie ist die Lage dort nun zu bewerten? Wieso gibt es auch Unterstützung für die Taliban? Warum gab es keine Gegenwehr der afghanischen Armee? Ist es für das Land und die Bevölkerung besser, wenn US- und NATO-Truppen zurückkehren? Was war der Grund für die Besetzung Afghanistans? Wurden die enormen finanziellen Mittel für humanitäre Zwecke verwendet? Wie steht es mit den Rechten der Frauen? Ich habe wieder viel gelesen und einiges für euch herausgesucht. Ich beginne mit Auszügen eines Buches von Emran Ferros, geboren und aufgewachsen in Innsbruck. Er hat afghanische Wurzeln. Studium der Politikwissenschaft und Philosophie in Tübingen. Er ist als freier Journalist für deutsch- und englischsprachige Medien tätig. Schwerpunkte Nahost und Zentralasien, Drohnenkrieg. Mit der Operation Enduring Freedom begann am 7. Oktober 2001 der Krieg gegen den Terror in Afghanistan, der bis heute zum längsten Krieg der USA und ihrer Verbündeten geworden ist, mit tausenden Toten und Verletzten. Dieser neokoloniale Kreuzzug hat Wunden hinterlassen, die womöglich niemals heilen werden. Emran Ferros beschreibt diesen Krieg in seinem Buch »Der längste Krieg, 20 Jahre, War on Terror«. Nun erstmals aus afghanischer Perspektive. Er hat mit vielen Menschen vor Ort gesprochen. Von Hamid Karzai über Taliban-Offizielle bis zu betroffenen Bürgern, die vor allem unter diesem Krieg leiden. Einige Auszüge aus dem Buch, die vielleicht das teilweise Misstrauen der afghanischen Bevölkerung den westlichen Besatzern gegenüber erklären. Bis heute werden die meisten westlichen Truppen, die in den letzten 20 Jahren an der afghanischen Front gekämpft haben, als die Guten dargestellt. Egal ob Briten, Amerikaner oder Deutsche, sie waren allesamt am Hindukusch stationiert, um Frieden, Freiheit und Demokratie zu verbreiten. Wer dieses Narrativ hinterfragte, brach ein Tabu. Westliche Kriegsverbrechen, die sich hier in den letzten 2 Jahrzehnten ereigneten, wurden permanent heruntergespielt, beiseite gedrängt, ignoriert oder bewusst vertuscht. Jene, die ans Licht kamen, stellte man als unglückliche Einzelfälle dar. Viele Afghanen hegen keine Sympathien für die Taliban oder andere militante Bewegungen. Doch für ausländische Besatzer haben sie dennoch nicht viel übrig. Trotz zahlreicher aufgedeckter Kriegsverbrechen halten die meisten westlichen Politiker weiterhin an ihren Soldaten fest. Auch dies geschah oftmals, indem man sich in Kabul oder in Bagdad als Kolonialmacht aufspielte. Ein Beispiel hierfür ist etwa ein bilaterales Sicherheitsabkommen zwischen der NATO und der afghanischen Regierung, welches 2014 abgesegnet wurde. Der damals noch amtierende afghanische Präsident Hamid Karzai verweigerte sich der Unterzeichnung. Unter anderem garantierte das Abkommen eine bestehende Straffreiheit für NATO-Soldaten in Afghanistan. Konkret bedeutet dies bis heute, dass bekannte Kriegsverbrecher keinerlei Strafen zu befürchten haben, da die afghanische Justiz nicht dazu befugt ist, sie strafrechtlich zu verfolgen. Die Bestrafung ist ausschließlich den amerikanischen Besatzern selbst sowie ihren westlichen Alliierten überlassen. Andere Institutionen wie der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, dessen Aufgabe die juristische Verfolgung von Kriegsverbrechen ist, werden von den Vereinigten Staaten nicht anerkannt, sondern verhöhnt und wie die Trump-Ära deutlich gemacht hat, sogar bedroht und sanktioniert. Imran Feras, der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror. 224 Seiten, Westend Verlag, erschien am 23.08.2021. Weiter geht es mit Teilen eines Beitrags aus der Freitagausgabe vom 19.08.2021. Das Fiasko in Afghanistan ist die zweite große Niederlage der USA seit dem Abzug aus Saigon im April 1975. Erneut muss sich die stärkste Militärmacht der Welt Kriegern geschlagen geben, die über keinerlei Hightech-Waffen verfügen, ja, die in Sandalen daherkommen. Als hätte es jemals eine Militärintervention aus humanitären Erwägungen gegeben. Der Anschlag auf das World Trade Center und das Pentagon waren für die damalige US-Regierung unter George W. Bush der Auftakt für ein lang geplantes Projekt, unliebsame Regime in Nah- und Mittelost zu beseitigen. Aus den Afghanistan Papers 2019 von der Washington Post veröffentlicht, geht zweierlei hervor. Zum einen hat die US-Regierung die amerikanische Öffentlichkeit über Jahre hinweg in Sachen Afghanistan belogen und ihre vermeintlichen Erfolge schöngeredet. Zum anderen sind rund 40% der insgesamt mehr als 2 Billionen US-Dollar, die Washington diese Intervention gekostet hat, in die Taschen korrupter Politiker, Beamter, Warlords oder regionaler Milizen geflossen, nicht etwa in den Aufbau demokratischer Verhältnisse oder des Schul- oder Gesundheitssystems. Fassungslos rätseln hiesige Politiker dieser Tage. Warum hat die afghanische Armee denn nicht gekämpft und den Vormarsch der Taliban aufgehalten? Dabei wäre die Frage eigentlich die, warum sollte ein Soldat für 50 oder 60 Euro Monatssalär sein Leben für eine ebenso korrupte wie unfähige Regierung riskieren? Die Taliban sind keine vom Himmel gefallene Außerirdischen, sie sind tief verwurzelt unter den Pashtunen, der größten ethnischen Gruppe Afghanistans. Mit brutaler Gewalt und geschickter Bündnispolitik haben die Taliban in den vergangenen Jahren Nicht-Pashtun unter ihrem Banner vereint. Zugute kam ihnen dabei die rücksichtslose US-Kriegsführung mit Drohnen, denen tausende Zivilisten zum Opfer fielen. Michael Lüders, Islamwissenschaftler und Autor. Nichts wird gut in Afghanistan und anderswo, solange Krieg zu Frieden führen soll. Das Zitat des Bundesverteidigungsministers seiner Zeit, Peter Struck, demzufolge Deutschlands Freiheit am Hindukusch verteidigt wird, erweist sich in der aktuellen Situation erneut als Propagandanarrativ zur Rechtfertigung der Gewalt mit einem Satz, der viele Menschen erreicht. Die Friedensbewegung warnte von Anfang an: Dieser Konflikt ist militärisch unlösbar. Der Friedensforscher Johann Galtung brachte es kurz nach dem Bundestagsbeschluss für den Afghanistan-Krieg auf den Punkt. Ich halte es für naiv, mit Gewalt Änderungen herbeiführen zu wollen. Der Terrorismus kann nur mit Dialog und dem Willen zur Versöhnung bekämpft werden. Die Amerikaner haben es verpasst, mit den Taliban zu verhandeln. Letztere waren sogar bereit, Osama bin Laden an einen anderen islamischen Staat auszuliefern. Die USA haben das ausgeschlagen, einen Krieg begonnen und damit noch mehr Hass auf sich gezogen. Der Westen muss von seiner gewalttätigen Politik abkehren. Dieses Zitat ist eminent wichtig, denn gerade jetzt, da die Taliban Afghanistan nach dem NATO-Abzug oft ohne Gegenwehr immer weiter unter ihre Kontrolle bringen, werden wieder Stimmen laut, die NATO hätte nicht weichen sollen. Wer jetzt noch unbeirrt die NATO-Interventionspolitik verteidigt, verhält sich so, als stoße man mit einem immer heftiger, von Blutergüssen übersäten Kopf gegen immer die gleiche Wand. Die Bilanz eines Krieges mit inzwischen ca. 200.000 Toten, vor allem zivile Opfer in der Bevölkerung Afghanistans. Die Traumatisierungsopfer auf allen Seiten kommen dazu. Das Land ist zerstört. Minen verwandeln Großregionen in No-Go-Area. Ungezählte Flüchtlinge. Die verbleibende Konsequenz für die gesamte internationale Politik muss der Abschied von der Militarisierung der Weltpolitik sein. Es geht um den Ausbau der internationalen Friedensordnung, über die Aufwertung der UNO, der Organisation für Frieden und Zusammenarbeit in Europa und der internationalen Kooperation zur Lösung der ökologischen, sozialen und ökonomischen Herausforderungen für die Menschheit im 21. Jahrhundert. Das wird nicht ohne Verhandlungen von Kriegs- und ökonomischen Gegnern gehen. Gerade in Zeiten des Zerfalls und der ökologischen Katastrophe gibt es keine vernünftige Alternative zu einer Friedenspolitik, die den Einfluss der Militaristen und ihrer Helfershelfer zurückdrängt. Insgesamt steht Afghanistan für das Scheitern der Interventionspolitik der NATO. Dieses Himmelfahrtskommando hat Millionen Opfer gekostet. Eine völkerrechtswidrige, verbrecherische und menschenverachtende Politik ist gescheitert und wir müssen fordern, dass jetzt Schluss ist und Schlussfolgerungen grundsätzlicher Art zu ziehen sind. Es gibt nur eine Zukunft für die Menschheit, wenn sie friedlich wird. Kriege enden nicht im Frieden. Dies waren Auszüge aus einer Veröffentlichung von Friedensaktivistinnen und Friedensaktivisten, unter anderem Rainer Braun, den wir auch schon hier im Interview hatten. Der gesamte Beitrag kann nachgelesen werden auf frieden-links.de. Ich wollte noch einen Beitrag zur Situation der Frauen in Afghanistan bringen, aber das ist Stoff für eine ganze Sendung. Frauenrechte müssen ja immer wieder zur Rechtfertigung des Krieges herhalten. Ein Zitat von Sabah Mahmud möchte ich euch aber vorlesen. Sie war Professorin für soziokulturelle Anthropologie an der Universität of California und poststrukturalistische Feministin und starb am 10. März 2018 im Alter von 56 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Warum wurden die Kriegsbedingungen und der Hunger als weniger schädlich für Frauen angesehen, als der Mangel an Bildung, Beschäftigung und vor allem in der Medienkampagne westlicher Kleidung? Dies fand ich in einem Artikel bei Marx 21. Ergänzt wurde dieses Zitat dadurch. Und dann fragen wir uns noch deutlicher, wie konnten die afghanischen Frauen gerettet werden? Durch Bomben auf die Zivilbevölkerung, zu der neben den Frauen selbst auch ihre Kinder, ihre Ehemänner, Väter und Brüder gehörten? Das Fazit von mir. Die Menschen in Afghanistan, die Menschen auf der ganzen Welt wollen Frieden. Die Menschen brauchen Frieden. Wir haben unseren Planeten in vielerlei Hinsicht an seine Grenze gebracht. Durch ein zerstörerisches System, welches den Krieg braucht. Wir brauchen ein neues. Alternativen gibt es. Wir sollten wieder mehr von diesem berichten. Ich ende mit einem Zitat von Jean Jaurès. Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen.
Kennzeichnend für diese Zeit ist, dass die bipolare Weltordnung ein Ende hat. Es wird nicht mehr so sein, dass es den Widerspruch zwischen Ost und West geben wird, sondern wir werden in einer multipolaren Welt leben. Eine multipolare Welt, die es vor dem Zweiten Weltkrieg schon gegeben hat und die aber nicht Grund für die Weltkriege war. Ursache für die Weltkriege war der Imperialismus, Kolonialismus und der Faschismus. Die multipolare Weltordnung verlangt eine vertragliche Ordnung. Wir befinden uns infolge der Kündigung verschiedener Abrüstungsverträge in einem Vakuum völkervertragsrechtlicher Regelung. Wir befinden uns in einer offenen Situation. Und in dieser Zeit der ungesicherten Weltlage, in der die Forderung nach einer vertieften internationalen Kooperation unter Einschluss aller Kontinente dringlicher denn je wird, möchten wir daran erinnern, dass bereits 1980 ein Report die gemeinsame Zukunft der Welt neu dachte. Es ist der Brandt-Report 1980, den die Nord-Süd-Kommission unter dem Vorsitz Willy Brandts herausbrachte. Die unabhängige Kommission für internationale Entwicklungsfragen war auf Anregung des damaligen Weltbankpräsidenten Robert McNamara ins Leben gerufen worden. Das Überleben sichern war der Leitsatz. Der Bericht bot als Lösungsmöglichkeit eine neue Weltwirtschaftsordnung an und forderte den Einbezug der Länder des Südens. Vertreter des Südens aus Afrika und Südamerika waren beteiligt. Die Vorschläge wurden in der westlichen Staatenwelt mit Skepsis betrachtet, da sie sozialistisch angehaucht erschienen. Nun der Brandt-Report 1980. Er hat ähnlich historische Bedeutung wie die Studie des Club of Rome aus dem Jahr 1972 mit dem Titel Grenzen des Wachstums. Der Brandt-Report thematisierte mitten im Kalten Krieg brennende Weltprobleme wie Armut, Unterentwicklung und Gewalt, die auch heute noch zu den zentralen Herausforderungen internationaler Politik gehören. Seine Pionierleistung bestand darin, dass er in einer Zeit entstand, in der über die Zukunft der Menschheit nachzudenken noch nicht so dringend war wie heute. Insoweit ist der Brandt-Report ein weitsichtiges Dokument für mehr globale Verantwortung und eine neue kooperative Weltordnung. Die damalige Zeit war gekennzeichnet durch die Afghanistan-Invasion der Sowjetunion am 25. Dezember 1979 und dem Beginn der neoliberalen Wirtschaftsordnung unter Margaret Thatcher. In dieser Zeit wurde auch das Dogma des Washingtoner Konsenses beschlossen und dieses Dogma besagt, dass alle ökonomischen Probleme aus einem zu viel an Staat und einem zu wenig an Markt resultieren. Staaten, die in Schulden, Währungs- und Entwicklungsschwierigkeiten gerieten, wurde nur geholfen, wenn sie sich zu einem Bündel von fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen verpflichteten. Diese Überzeugungsarbeit sicherte den reichen Ländern ihre hegemonialen Ansprüche, günstige Rohstoff- und Lebensmittelmärkte, Absatzchancen für Industrieprodukte sowie lukrative Anlagemöglichkeiten für Kapital. In diesem globalpolitischen Umfeld liest sich der Bericht als ein Gegenentwurf. Seine Bedeutung liegt darin, dass er Fragen stellte, politische Suchrichtungen skizzierte und normative Leitlinien für die Weltgesellschaft formulierte, sowie darin, dass er politische Konsense bündelte und diese zu einer unmittelbaren Leitschnur aktueller Politik machte. Der entwicklungspolitische Dreisatz des Brandt-Reports. Im Zentrum des Vorwortes von Willy Brandt zum Nord-Süd-Bericht stehen drei Kernaussagen. Die Nord-Süd-Beziehung, die Wachstumsideologie und der enge Zusammenhang zwischen Gewalt, Aufrüstung, Krieg und sozioökonomischer Entwicklung. Die Nord-Süd-Beziehungen sind die große soziale Herausforderung am Ende der 1970er Jahre und deren grundlegende Verbesserung von schicksalhafter Bedeutung für die Menschheit. Eine Einschätzung, die mitten im Kalten Krieg dem außenwirtschaftspolitischen Mainstream diametral entgegenstand. Die meisten Entwicklungsländer waren aus westlich geprägter ökonomischer Sicht eher unbedeutende Ressourcenexporteure. Und Entwicklungspolitik hatte zum Ziel, Länder zu unterstützen, die die westliche Politik gegen den Osten vertraten oder die Gefahr liefen, in das Lager der sozialistischen Welt abzuwandern. Humanitäre Hilfe im Sinn einer aufgeklärten Barmherzigkeit war damit nicht ausgeschlossen. Willy Brandt war die machtpolitische Seite der Entwicklungspolitik suspekt. Er plädierte für internationale Beziehungen, die gemeinsamen Interessen entsprach, gleiche Rechte der Industrie und der Entwicklungsländer gewährleistete, sowie Fairness in den internationalen Beziehungen. Er betonte, dass die Entwicklungspolitik einem doppelten Ziel verpflichtet sein müsse. Erstens der Beseitigung von Armut, Elend und Ungerechtigkeit. Zweitens der gemeinsamen Arbeit von Industrie- und Entwicklungsländern zur Überwindung globaler Entwicklungsprobleme, die die internationale Stabilität und Sicherheit sowie am Ende des Tages das Überleben der Menschheit gefährden könnten. Zu Recht, muss man heute sagen, kritisierten Vertreter aus den Ländern des Südens den geopolitischen Ansatz dieses Reports und sahen in der Erklärung, dass die Länder des Südens von den reichen Ländern des Nordens abhängig seien und das gemeinsame Interesse bestünde, eine unzulässige Relativierung des Nord-Süd-Gefälles. Aber ein zweiter Aspekt ist bahnbrechend und noch gültig für die heutige Zeit. Die menschliche Entwicklung darf nicht mit Wachstum gleichgesetzt werden. Es geht um mehr als Ökonomie, sagte Willy Brandt. Und er nahm als Ausgangspunkt, dass Entwicklung, die sich auf den Menschen konzentriert, über materielle Güter und Wachstum hinausgehen muss. Ohne den Begriff zu nutzen, leistete der Brandt-Report schon vor 40 Jahren einen Beitrag zu der Debatte, die heute unter dem Stichwort neue Wohlfahrtskonzepte firmiert. Willy Brandt betont in seinem Vorwort drei Dimensionen von Entwicklung. Im Vordergrund steht erstens das Ziel, Bedingungen für die Entfaltung der Potenziale der Menschen zu schaffen, was nur in Gesellschaften gelingen könne, die auf schöpferischen Partnerschaften basieren, womit gemeint war, dass Kreativität und Kooperation in Gesellschaften entscheidende Motoren menschlicher Entwicklung sind. Ein Gedanke, der zu dem Befähigungsansatz von Amartya Sen führt. Es kommt darauf an, soziale, rechtliche und ökonomische Institutionen zu schaffen, die die Menschen dazu befähigen, ihre Leben in die eigene Hände nehmen zu können. Zweitens plädiert Willy Brandt für einen qualitativen Wachstumsbegriff. Wachstum komme nur dann vielen Menschen zugute, wenn eine gerechte Einkommensverteilung gelinge, die Grundbedürfnisse der Ärmsten befriedigt würden und die kulturelle Eigenständigkeit von Völkern und Gesellschaften gewahrt bliebe. Gedanken, die dem neoliberalen Credo eines Ronald Reagan und einer Margaret Thatcher zuwiderliefen. Im Bericht heißt es, Zitat, eine solch qualitative Entwicklung setzt aus der Sicht der Nord-Süd-Kommission die Einigkeit über fundamentale Rechte und Werte voraus. Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden, gegenseitiger Respekt, Liebe und Freigebigkeit, Vernunft statt Gewalt. Drittens sieht Brandt in seinem Vorwort einen engen Zusammenhang zwischen Gewalt, Aufrüstung, Krieg und sozioökonomischer Entwicklung. Seine persönlichen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg mit dem deutschen Faschismus sowie als Entspannungs- und Abrüstungspolitiker im Ost-West-Konflikt dürften seine Sensibilität für diese Zusammenhänge geschärft haben. Der innovativste und weitsichtigste Beitrag des Brandt-Reports besteht in dem Bild von einer globalen Verantwortungs- und Schicksalsgemeinschaft in einer immer enger vernetzten Welt. Mitten im Kalten Krieg, in einer gespaltenen Welt, in der Europa von einer unüberwindbar scheinenden Mauer durchzogen war, nur wenige Jahre nach der letzten großen Phase der Entkolonialisierung und in einem internationalen Kontext, in dem konservative Interessenpolitik und neoliberale Wirtschaftspolitik dominierten, spricht Brandt von einer Verantwortungs- und Schicksalsgemeinschaft. Die entsprechenden Passagen des Reports sind heute noch eindringlich und zutreffend wie zum Zeitpunkt seines Erscheinens 1980. Durch den gesamten Bericht ziehen sich die Begriffe Weltgemeinschaft, künftige Generationen, die Zukunft unseres Planeten wie ein roter Faden. Es ist kein Zufall, dass Willy Brandt sein Vorwort genau in diesem Sinne eröffnete. Eine Globalisierung der Politik, wie Willy Brandt es fordert, verlangt eine Neudefinition des Interessenbegriffes. Es wäre töricht, Interessenkonflikte zu verbergen. Aber auf mittlere Sicht müssten gemeinsame Überlebensinteressen an Bedeutung gewinnen. Dieses Konzept der gemeinsamen Interessen verknüpft Willy Brandt mit der Idee eines fairen Interessenausgleichs, einer universalen kollektiven Lastenteilung und der Aussicht, dass in einem solchen Prozess starke wie schwache Akteure gewinnen könnten. Stabilität, Frieden, Sicherheit, Chancen auf eine langfristige Entwicklung der Menschheit wären der Lohn für eine Politik, die das Ringen um gemeinsame Interessen mit nationalen Anliegen verbindet. Wir können uns nur wünschen, dass in Zukunft eine zweite Kommission zustande kommt, die diese weltweiten Interessen durchdenkt und neue Vorschläge entwickelt. Einer der berühmtesten Griechen dieser Zeit und vielleicht aller Zeiten ist in diesem Jahr gestorben. Nebst Sokrates und Platon, Aeschylus, Euripides und Sophokles gilt Mikis Theodorakis als einer der berühmtesten Griechen. Eine Ikone der Linken im Jahrhundert der Extreme. Mikis Theodorakis, der in seinen Kompositionen Poesie, Philosophie, Philanthropie und Gesellschaftskritik verband, ist gestorben. Schon früh erlebte er Folter und Haft. Mit 18 Jahren wurde er erstmals inhaftiert und gefoltert. Nach seiner Freilassung studierte er im Pariser Exil Musik und 1960 nach Athen zurückgekehrt, veröffentlichte er unter anderem mit seiner Landsmännin, der Sängerin Maria Faranturi, den berühmten Mauthausen-Liederzyklus, eine Hommage an alle Opfer faschistischer Gewaltherrschaft. Der Putsch griechischer rechtsradikaler Obristen 1967 zwang Theodorakis in den Untergrund. Die Militärjunta verbot seine Lieder. Erneut verhaftet wurde er ins KZ Oropos verschleppt. Dank internationaler Solidarität kam er 1970 frei und wurde im erneuten französischen Exil zum Symbol des Widerstands, nicht nur gegen die Diktatur in seiner Heimat. Auch im hohen Alter bezog Theodorakis klare Front gegen den Rechtsextremismus. Bekannt ist der Sirtaki-Tanz aus Sorbas.
Und damit verabschieden wir uns für den September auf Radio Korax 95,9 in der Radio Attac-Sendung.
Und wir sind wieder zu hören am 11. Oktober zur gleichen Zeit, 19 Uhr, und am folgenden Tag am Dienstag um 10 Uhr.
Genau, also wir verabschieden uns und wünschen euch alles Gute, viel Glück, viel Spaß am Leben.
Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, genau. Wir sehen uns ja nicht.